Ich finde, gerade wenn dieser Einstieg nicht gut klappt, ne, dann bekommen die den Schock ihres Lebens.
Vorher hatten sie null neurologische Erfahrung und in den letzten Monaten werden sie dann nochmal auf neurologische Pflege gedrillt. Und wenn dann halt so gewisse Basics frühzeitig nicht, ich sage jetzt mal so, nicht ordentlich vermittelt wurden, dann ja, haben wir am Ende dann das ganz große Problem, dass wir nicht wissen, wo fangen wir an, wo hören wir auf.
Willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung wissen wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Ich bin Sandra, stark, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Kollegen aus der Praxisanleitung Pflege zu Besuch, mit dem ich gemeinsam den Kurs für die Zusatzqualifikation gemacht habe. Ich freue mich schon auf den Austausch mit dir. Hallo Kenny, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor.
Hi, ich bin Kenny, bin Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Station 35, das ist die neurologische Normalstation, bin dort auch als Praxisanleiter tätig. Und ja, meine Ausbildung habe ich schon hier im Haus gemacht. Also seit 2016 bin ich schon hier und ja, freue mich hier sein zu dürfen.
Genau, ich habe mir überlegt, dass wir das gar nicht so interviewmäßig machen. Dadurch, dass wir ja beide in der Praxisanleitung tätig sind, kann ich auch meinen Senf dazugeben. Ich habe so ein paar Leitfragen, an denen wir uns so ein bisschen langhangeln können, aber sonst würde ich sagen, wird es eher ja ein Austausch, oder?
Okay, können wir
Okay,
so machen.
dann sollten wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen erstmal erklären, was Praxisanleitung überhaupt ist. Magst du dazu kurz was sagen?
Also, Praxisanleitung ist jetzt so grob für den Laien gesagt, wie der Ausbilder draußen in der freien Wirtschaft, in den anderen Berufsgruppen. Wir sind tatsächlich für die praktische Ausbildung tätig. Das heißt, wir bringen unseren Azubis quasi die ganzen praktischen Tätigkeiten bei, die sie in der Schule im Theorieunterricht erlernen.
Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, dass Kenny und ich zusammen die Zusatzqualifikation gemacht haben. Also man muss 300 Stunden Zusatzqualifikation machen, um Praxisanleitung ausführen zu dürfen. Es ist eben nicht dieses normale Hinterherlaufen, so wie das früher war, dass man bei irgendeiner anderen Pflegekraft mitgelaufen ist und sich abgeschaut hat, was die so macht, sondern Praxisanleitung bedeutet eben auch Vorbereitung. Aber ich würde sagen, da kommen wir nachher bestimmt noch mal drauf,
Ja,
ne?
auf jeden Fall.
Genau. Warum hast du dich damals dafür entschieden, Praxisanleitung zu machen?
Ja, also bevor ich hier die Tätigkeit als Pflegekraft angenommen habe, war ich vorher bei der Bundeswehr und war auch dort in einer Ausbildungskompanie tätig und habe dort quasi die zukünftigen Rekruten und Sanitätssoldaten unter anderem ausgebildet und hatte dann auch bei der Zusatzqualifikation von Rettungssanitätern, die dann später als Einsatzsanitäter ausgebildet wurden, auch mitgewirkt und wollte dann einfach das Wissen, was ich beim Militär damals miterlernt habe, dann halt hier auch noch mit einbringen. Und überhaupt, ja, habe ich halt sehr viel Spaß gehabt an der ganzen Ausbildungsgeschichte und habe mir dann gedacht, ja, warum nicht als Praxisanleiter einsteigen?
Stimmt, das hast du damals schon mal erzählt, finde ich total spannend. Ja, ich habe mich damals eigentlich schon entschieden, das zu machen, allerdings vor 10 Jahren. Ich bin ja auch schon seit 2012 ausgelernt. Wollte die MHH noch gar nicht so Praxisanleitung oder es gab genug, ne? Damals hatte man ja noch seinen Praxisanleiter, der einen über die 3 Jahre begleitet hat. Mittlerweile ist es ja so gewollt, dass auf jeder Station eine Praxisanleitung oder mindestens eine zur Verfügung steht. Und es gab einfach genug. Und ja, ich habe dann war ich ein bisschen bockig und habe gesagt, na ja, jetzt irgendwas will ich jetzt machen. Dann, wenn ich das jetzt nicht offiziell hier machen kann, dann ja, bin ich halt nochmal studieren gegangen. Ich habe dann noch soziale Arbeit studiert, habe dann aber gemerkt, okay, ich möchte irgendwie zurück ans Bett. Ne, das fehlt mir. Bin dann zurückgekommen und da konnte ich dann tatsächlich auch die Zusatzqualifikation zur Praxisanleitung machen. Und gerade weil ich halt zurückgekommen bin, gerade weil das so ein wunderschöner Beruf ist, möchte ich das halt auch, ja, den Auszubildenden nahelegen. Und ja, macht mir einfach Spaß. Genau, jetzt gibt es ja freigestellte Praxisanleitungen. Also ich wurde direkt nach der Zusatzqualifikation für 25% meiner Arbeitszeit freigestellt, habe dann jetzt aufgestockt auf 50%. Freistellung bedeutet ja, dass man nicht während der Arbeitszeit, während man Patienten betreut, Auszubildende mitnimmt und nebenbei anleitet. Das ist nämlich auch gar nicht machbar, sondern dass man wirklich an dem Tag, an dem man freigestellt ist, nur Praxisanleitung macht. Ich meine mich zu erinnern, dass du nach unserem Kurs ein bisschen Probleme hattest, freigestellt zu werden, richtig?
Ja, also tatsächlich war es so, dass sowohl meine Stationsleitung als auch meine PDL gesagt haben, ja, wir sind dabei, wir sind voll dafür. Und dann habe ich erstmal gewartet und gewartet. Und ich habe jedes Mal die Frage gestellt bekommen, ja, hat sich die Schule schon gemeldet? Hat sich der schon gemeldet? Ich so, es hat sich noch gar keiner gemeldet, ne? Und dann so nach einem Jahr hat sich dann herausgestellt, dass dann irgendwo beim Personalmanagement irgendwo hängen geblieben ist. Und erst dann ging es dann Schlag auf Schlag. Dann ging es auch richtig schnell. Aber bis ich dann halt soweit war, ist erstmal ein bisschen Zeit vergangen.
Okay, lag der Antrag irgendwo in der Schublade?
Genau.
Ja, okay.
Der lag auf irgendeinem Haufen und wurde anscheinend übersehen. Und ja, irgendwann hat man dann festgestellt, oh, da war ja doch noch was.
Was hast du in dem Jahr gemacht? Hast du trotzdem angeleitet?
Naja, ich habe, was heißt angeleitet? Ich habe weitestgehend, wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich dann unsere Auszubildenden mit an die Hand genommen. Und habe dann natürlich das gemacht, was dann natürlich unüblich ist, dann halt während des normalen Stationsalltags versucht, dann den Stoff weitestgehend gut zu vermitteln. Was jetzt an einigen Tagen ganz gut geklappt hat, gerade so am Wochenende, weil da findet sowieso nicht so viel statt. Aber so unter der Woche, wenn dann die ganzen Untersuchungen sind und Arztvisiten und so und Entlassungen, Neuaufnahmen, da ist es dann immer schwieriger, dann irgendwas adäquat zu vermitteln. So Kleinigkeiten wie jetzt Infusionen an- oder abhängen, das geht dann, aber so komplexere Sachen wie ein Verbandswechsel ist gar nicht machbar. Das klappt nicht.
Ja, also kenne ich selber. Ich bin auch froh, dass ich freigestellt bin, ne? Weil also nebenbei kannst du das halt gar nicht machen. Wie denn auch, ne? Also ja, dann haben wir eigentlich auch schon beantwortet, warum Freistellung so wichtig ist, ne? Also
man braucht einfach Zeit. Und es ist ja nicht nur die Zeit, die man für die Praxisanleitung an sich da aufbringt. Man hat ja auch noch die Vorbereitung. Man muss sich ja vorher auf den Schüler einstellen. Nicht jeder hat ja denselben Leistungsstand, ne? Wir haben ja unsere Erstkurs-Azubis, die halt noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Und dann haben wir ja tatsächlich dann auch unsere zukünftigen Examensschüler, ne, die natürlich dann nochmal eine ganz andere Art von Prüfungsvorbereitung brauchen. Darauf muss man sich erstmal einstellen. Und dann muss man auch gucken, okay, welches Patientenklientel habe ich auf Station? Was kann ich denen anbieten? Was brauchen sie noch? Und das kann man nicht einfach so spontan machen. Ich meine, klar, es gibt so leichtere Sachen, die kann ich mir so aus dem Ärmel schütteln, das geht. Aber so komplexere Sachen, das bedarf halt einer gewissen Art von Vorbereitung.
Ne? Ja, und wenn man
eine Nachbereitung gibt es dann ja auch noch. Dann haben wir ja noch die ganzen Beurteilungen, die sie dann nach ihrem Einsatz dann noch haben wollen. Das kann man nicht einfach so nebenbei in der Dienstzeit machen. Das nimmt man automatisch mit nach Hause. Ne? Und ehe man sich versieht, dann sitzt man zu Hause auch nochmal 1,5 Stunden und schreibt dann seine 2 bis 3 Beurteilungen. Ja, das ist schon ein gewisses Grad an Mehrarbeit.
Ja, was meinst du, wie oft ich schon zu Hause an meinem Esstisch saß und mein Kind nebenbei rumgewuselt ist und ich versucht habe, eine Beurteilung zu schreiben, ne? Also du hast ja auch hier auf der Station nicht die Möglichkeit, irgendwie einen ruhigen Raum zu haben. Mhm. Also das ist mein großes Problem. Ich habe einfach keinen Arbeitsplatz. Dann sitzt man im Stationszimmer, ne? Ist da irgendwie am PC, versucht irgendwie was zu machen. Dann sitzt man direkt neben dem Telefon, dann klingelt das. Ja, dann geht man natürlich irgendwie ans Telefon und dann setzt sich so der Rattenschwanz irgendwie in Gang und oder man ist den Kollegen im Weg, ne? Also die müssen ja auch dokumentieren, dann gibt es nur 3 Arbeitsplätze, dann wird man wieder weggescheucht, also auf liebevolle Art, aber was soll man machen, ne? Also ich sitze ganz oft zu Hause nach meiner Arbeitszeit und bereite die Praxisanleitungen nach, ne? Man muss sich ja danach eben auch Gedanken machen. Es ist nicht einfach dann abgeschlossen, sondern man muss das ja auch irgendwie einordnen. Was haben die Auszubildenden heute für eine Kompetenzentwicklung gemacht, ne? Also ich brauche das ja später dann auch, um die Beurteilung zu schreiben. Und so eine Beurteilung schreibe ich eben auch nicht zwischen Tür und Angel und setze da meine Kreuzchen, sondern ich muss ja wirklich auch überlegen, okay, was braucht dieser Auszubildende jetzt für seine Zukunft? Also Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ja, es benötigt eben auch Vorbereitung. Ne? Also sonst hätten wir auch gar keine Zusatzqualifikationen machen brauchen.
Sonst hätte es jeder machen können.
Ja, sehe ich eben genauso. Also ich meine, dafür haben wir diese 300 Stunden gemacht, um eben gute Vorbereitung zu machen. Das, was du auch gerade gesagt hast, wir haben ja nicht nur Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel, sondern auch welche, die kurz vorm Examen stehen und die brauchen eine ganz andere Vorbereitung. Ne? Und dann muss ich ja irgendwie auch eine Situationsanalyse machen. Ne? Ich muss mir irgendwie die Rahmenbedingungen anschauen. Wo steht der? Wo soll der hin? Was habe ich zur Verfügung? Und ich weiß nicht, wie die Leute sich das immer vorstellen, wie wir uns Praxisanleitungen aus dem Ärmel schütteln. Ja. Ne? Also ich würde sagen, wir sind schon sehr gute Praxisanleiten. Uns fällt es, also dem einen fällt es halt leichter als dem anderen. Und ich habe aber auch einen gewissen Anspruch, muss ich sagen, an meine Praxisanleitung. Ich habe da nicht meinen Ordner und dann sage ich, alles klar, jetzt gibt's heute das Thema Prophylaxen, den schlage ich auf und sage, so, und jetzt rattern wir das runter. Ich meine, klar hat man sich sein gewisses Repertoire da irgendwie erarbeitet, aber man möchte sich ja eben auch weiterentwickeln und eben auf die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden eingehen. Und dann will ich eben nicht meinen verstaubten Ordner da irgendwie aufschlagen, sondern mir auch immer neue Dinge überlegen. Bloß wann mache ich das? Das mache ich aktuell in meiner Freizeit.
Richtig.
So, und wenn wir dann auf Station sind, also ich habe das große Glück, dass ich nur für meine Station zuständig bin. Ne, natürlich, wenn andere Praxisanleitende krank sind, dann übernehme ich auch mal natürlich deren Auszubildende. Aber ich weiß, dass es Praxisanleitende gibt, die grundsätzlich schon für mehrere Stationen zuständig sind. Und wir haben ja gerade gesagt, selbst auf der eigenen Station ist es oft schon komplex, die verschiedenen Ausbildungsdrittel denen gerecht zu werden. Wie ist das bei dir? Bist du für mehrere Stationen zuständig?
Also grundsätzlich ist angedacht, dass wir tatsächlich für die Station, wo wir eingeteilt sind, zuständig sind. Da wir aber ein ziemlich großer Pflegebereich sind und wir eng sowohl mit der Stroke Unit als auch mit der Station 45 und 47 zusammenarbeiten, ist auch so, dass ich auch dort mal die Auszubildenden mitbetreue. Unter anderem auch Schüler, die von extern kommen, was dann auch nochmal die extra Schwierigkeit hat. Ich weiß nicht, wie dort das Curriculum aufgebaut ist. Die lernen teilweise ganz andere Dinge. Also, was heißt andere Dinge? In einem ganz anderen Tempo. Da muss ich dann auch darauf achten, okay, ist der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht zu hoch für deren Ausbildungsstand, weil da hat man schon so diese leichten Unterschiede. Und ja, es ist schon ein Mehraufwand.
Stelle ich mir auch schwierig vor, da den Überblick zu behalten, ne? Und gerade wenn die Auszubildenden auch nicht auf deiner Station sind, die dann am Ende auch eben zu beurteilen. Also da eine gute Beurteilung zu schreiben, das kann ich mir ja dann nur von anderen Leuten irgendwie. Ne? Und ich weiß, wie das ist. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber wenn ich in die Runde frage, hey, wie ist denn die Auszubildende? Kannst du mir irgendwie was kompetenzmäßig erzählen? Ja, ist gut. So, ne? Also
Standardaussage.
Ist total ist gut. Ja, natürlich sind die gut, aber ich möchte da gerne noch mehr wissen. Ja. So, wo können die sich verbessern? Das nützt eine Auszubildende nicht, wenn ich ihr sage, ja, war gut. Dann sind das aber auch andere Fachbereiche bei dir, oder? Das ist ja nicht nur, du hast vorhin gesagt, du arbeitest in der Neurologie.
Ja, das ist korrekt.
Was sind das für Fachbereiche?
Also die 47 ist Augenheilkunde, also rein Augenheilkunde, und die 45 ist die Privatstation, die die Fachbereiche Neurologie, Neurochirurgie und auch Augenheilkunde beinhaltet.
Okay, ja gut, aber in der Prüfungs- und Ausbildungsverordnung Paragraph 4 steht ja in Absatz 2 bla 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 bla. Die Befähigung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiterin nach Absatz 3 verfügen, die Berufserfahrung soll im jeweiligen Einsatzbereich erworben sein. Ne? Also die Praxisanleitenden sollen dort auch ein Jahr Erfahrung haben. So.
Das stimmt.
Also das hast du ja dann gar nicht.
In dem Fall nicht. Deswegen umgehe ich das, indem ich mir dann tatsächlich die Auszubildenden auf meine Station hole, beziehungsweise sie dann auch wirklich nur in dem Fachbereich anleite, wo ich mich uneingeschränkt auskenne. Also ich bin ehrlich, von Augenheilkunde, ja, die Grundsachen hatte ich meine Ausbildung, aber ich könnte das nicht adäquat vermitteln. Das ist genauso wie Neurochirurgie. Ich kann mir einige Sachen herleiten. So die Pri- und Post-Op-Maßnahmen unterscheiden sich jetzt nicht großartig von anderen Fachbereichen. Aber wenn mich jemand jetzt fragen würde, ja, was muss ich jetzt pflegerisch bei einer Liquor-Drainage beachten? Bin ich ganz ehrlich, dann stehe ich da und sage, ja, das muss ich mir erstmal anlesen. Ne? Das kann ich dann nicht einfach so ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln.
Ja.
Das ist dann auch so ein etwas größere Schwierigkeit.
Kann ich total nachvollziehen. Ich könnte jetzt auch nicht in der HTTG oder so anleiten. Ne? Ja. Ich weiß aber, also ich stelle mir das schwierig für die Auszubildenden vor, die dann meinetwegen Einsatz in der Augenheilkunde haben und dann schwupps, einen Tag bin ich plötzlich in der Neurologie und habe mit Schlaganfallpatienten zu tun, also und muss dann da meine Anleitung, ne, irgendwie eine Ganzkörperpflege machen oder so. Also stelle ich mir schwierig vor für die Auszubildenden. Es ist auch eigentlich schade, dass es so sein muss. Ich weiß von einigen unserer praxisanleitenden Kollegen, dass die auch teilweise wirklich 3 Stationen betreuen. Ne? Ja. Also das ist dann irgendwie HNO und IMC Pulmo. Also das weiß ich nicht, finde ich ganz schwierig. Oder
zwei unterschiedliche Fachbereiche.
Das sind 2 unterschiedliche Fachbereiche. Und selbst wenn ich Onkologie habe und gleichzeitig Knochenmarkstransplantation, das sind auch nochmal 2 ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Ne? Und wir halten fest, es gibt eindeutig zu wenig Praxisanleitende, auch wenn es immer so scheint. Aber wir haben eben auch unterschiedliche Freistellungsgrade. Und wenn man bedenkt, dass wir eben da auch eingeschränkt sind, dass wir nur in unserem Fachbereich anleiten können, dann kann man uns eben nicht, wie man möchte, irgendwo auf verschiedenen Stationen einsetzen. Ne? Ich weiß, in der Psychiatrie ist das ein ganz großes Problem. Es gibt 3 Praxisanleitende für 16 Abteilungen, wovon auch eine noch eine Tagesklinik extern ist. Also ich habe mich mit den Praxisanleitenden unterhalten. Es ist ganz schwierig, dass die Auszubildenden dort auf ihre 10% Anleitung kommen. Ne? Also das geht nur, indem man sich da irgendwie die 10, 20 Schüler in so eine Runde holt und als Gruppe anleitet, aber da gibt's eben auch dann keine individuelle Betreuung und gerade in der Psychiatrie, wo man mit auch emotional belastenden Situationen zu tun hat, wie soll das klappen? Ne? Also finde ich ganz ganz schwierig. So, und auf deiner eigenen Station hast du, wie viele Auszubildende betreust du denn gleichzeitig?
Also das hat sich immer, ja, sagen wir mal so quartalsweise abhängig davon, wie viele Auszubildende aktuell bei uns eingesetzt sind. Wir hatten mal ein Quartal, da waren es deutlich mehr. Da hatten wir, ich glaube, 6 oder 7, alleine auf der 35. Und dann hatten wir auf der 45 dann noch ein paar und so. Aber so das Maximum, was ich an einem PA-Tag betreut habe, waren dann so 3. Und dann habe ich dann so eine kleine Gruppenanleitung gemacht. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ansonsten sind wir in der Neurologie mit Praxisanleitungen, sage ich mal, relativ gut aufgestellt. Wir teilen uns das untereinander. Wir vertreten uns gegenseitig, wenn der andere nicht da ist. Und im Worst-Case-Szenario haben wir auch noch unsere neue PA-Koordinatorin, die auch schon für einige Sachen für uns eingesprungen ist, die dann Praxisbegleitung gemacht hat und so. Und das ist schon echt viel wert, wenn man sich auf solche Dinge da auch noch verlassen kann und zurückgreifen kann.
Okay, ich finde, das klingt erstmal total gut, ne? Ich weiß aber, dass einige Praxisanleitende, haben wir ja gerade gesagt, auch echt viele Auszubildende betreuen, ne? Ich zum Beispiel ganz oft 4 Auszubildende gleichzeitig da habe, was ja grundsätzlich überschaubar ist. Aber wenn die alle, was ich jetzt erst im November wieder habe, alle im ersten Ausbildungsdrittel sind, ganz frisch auf der Station, dann die brauchen die eben noch ein bisschen mehr Betüdelung, sage ich mal. Ne? Also die müssen erst mal in der Klinik ankommen und da auf 4 Leute gleichzeitig einzugehen, finde ich wirklich schwierig. Und man darf auch immer nicht, man verbindet Praxisanleitung immer nur mit den Auszubildenden. Und wir sprechen jetzt auch die ganze Zeit über die Auszubildenden. Aber man vergisst dabei, dass wir ja auch für die neuen MitarbeiterInnen zuständig sind. Das sondern ist korrekt. Wir müssen auch einarbeiten und ich habe aktuell 2 Leute, die eingearbeitet werden müssen, plus dann die 4 im ersten Ausbildungsdrittel. Wie soll ich das als Praxisanleiterin schaffen? Wie soll ich das managen? Ich meine, ich bin kein Oktopus.
Ja. Bei uns haben wir jetzt dieses Jahr eine Neueinstellung gehabt von extern. Die wird jetzt auch derzeit von uns eingearbeitet. Aber hinzu kommen dann ja auch noch unsere internationalen Fachkräfte, die ja jetzt auch noch mit dazukommen. Einen haben wir jetzt erfolgreich eingearbeitet, der hat sich auch sehr gut gemacht, wo ja am Anfang noch große Skepsis war, okay, kriegt er das überhaupt hin, weil er kommt ja aus einem ganz anderen Land, wir haben ganz andere Standards, hinzu kam dann noch, dass er in einer Zeit den Beruf erlernt hat, wo dann Corona gerade frisch ausgebrochen ist, das heißt vieles hat dann bei ihm in Homeoffice stattgefunden. Also viel theoretischer Input, aber viele Sachen hat er praktisch halt noch nie angewandt. Erst so im letzten Ausbildungsdrittel und dann ist er direkt nach Deutschland gekommen. Da bin ich schon sehr froh drüber, dass wir das eigentlich sehr gut gemanagt haben. Und ja, jetzt haben wir auch schon den zweiten IFKler, den wir sehr gut integriert haben. Und jetzt haben wir auch noch den dritten on top, der jetzt auch gerade frisch angekommen ist und den wir dann mit an die Hand nehmen. Aber es ist natürlich auch nochmal extra Arbeit für uns, die dann on top dann noch darauf kommt, ne? Damit sie halt so einen angenehmen Einstieg wie möglich haben.
Ja, man muss ja immer bedenken auch, ne, wo du gerade sagst, international. Also es kommen immer auch mehr Auszubildende mit einer Sprachbarriere, ne, wo man auch noch mal ein bisschen mehr Zeit und noch mal ein bisschen mehr Ruhe investieren muss, ne. Und ich finde, gerade wenn dieser Einstieg nicht gut klappt, ne, dann bekommen die den Schock ihres Lebens und ja, also nicht umsonst brechen ein Drittel der Auszubildenden
Die
die
Ausbildung ab.
Ausbildung ab und das meist schon in den ersten Wochen, ne? Und ich kann das total gut nachvollziehen. Also ja. Ich muss auch sagen, manchmal ist man dann frustriert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also
Ich hatte tatsächlich nur mit Auszubildenden zu tun gehabt, die dann zum Ausbildungsende hin dann Schwierigkeiten hatten. Also die sind dann zu uns auf Station gekommen. Wir waren dann letztendlich dann die Prüfungsstation. Und in den letzten Monaten hatten wir halt die Aufgabe, sie dann optimal auf die Prüfung vorzubereiten. So, vorher hatten sie null neurologische Erfahrung. Und in den letzten Monaten werden sie dann nochmal auf neurologische Pflege gedrillt. Und wenn dann halt so gewisse Basics frühzeitig nicht, ich sage jetzt mal so, nicht ordentlich vermittelt wurden, dann ja, haben wir am Ende dann das ganz große Problem, dass wir nicht wissen, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Das Beispiel hatte ich letztes Jahr bei einer Auszubildenden, wo wir gedacht haben, okay, wir haben sie jetzt soweit, aber dann haben sich dann halt in der Prüfung dann so Lücken dann auf einmal aufgetan. Dann sind dann teilweise so Sätze gefallen, ja, die Urinprobe muss ich jetzt weiter delegieren, weil ich habe das noch nie gemacht. So, und dann frage ich mich, okay, was ist denn jetzt in den ganzen 3 Jahren Ausbildung schiefgelaufen, dass der Auszubildende nicht mal weiß, wie man eine Urinprobe abnimmt? Und das ist eigentlich schon mit einer der einfachsten Tätigkeiten, ne? Und das ist mir jetzt so in den letzten 2 Jahren aufgefallen, dass sich das dann häuft. Das sind jetzt Einzelfälle, aber diese Einzelfälle häufen sich. Und das ist auch so ein großes Problem, wo ich halt sehe, naja, wir brauchen halt ganz dringend diese Entlastung auch in anderen Fachbereichen, damit man halt diese ganzen pflegerischen Tätigkeiten halt ordentlich vermittelt, damit auch wirklich die grundlegenden Basics am Ende sitzen. Weil wenn ich dann einen Drittkursschüler am Ende frage, ja, du hast Blutdruck XY gemessen, was bedeutet das denn? Und ich dann nur ein weiß ich nicht kriege, ist das schon sehr schwach.
Ja, und wir können nicht am Ende der 3 Jahre nochmal einen Crashkurs machen und da
Ja,
alles rein, ne? Sondern es muss
richtig.
ein kontinuierlich gute Praxisbegleitung, Praxisanleitung während der 3 Jahre geben. Und ich finde, daran hapert es aktuell, ne? Ich kriege ganz oft, nee, kriege ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kriege ganz oft Auszubildende aus dem Examenskurs. Nein, bekomme ich nämlich gar nicht. Kann ich gleich gerne noch was dazu sagen. Aber ich bekomme Auszubildende ja so im Ende erstes Lehrjahr, wo ich auch manchmal denke, was habt ihr das ganze Jahr gemacht? Oder warum wurdet ihr nicht angeleitet? Ne? Das ist ja auch nicht Schuld der Auszubildenden, sondern es gibt einfach teilweise keine Praxisanleitung oder dann sind sie in den externen Einsätzen in den Pflegeheimen und kommen zurück und sagen, du Sandra, ich habe alles verlernt. Also ich muss jetzt noch mal, sorry, ich muss alles noch mal, du musst mir alles noch mal zeigen irgendwie, ne? Und das ist halt so schade, weil dadurch geht so viel verloren. So, und warum ich keine Examensauszubildenden bekomme, letztens Kontakt mit der Bildungsakademie gehabt und meinte, du, ich krieg irgendwie nur noch Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel. Also nicht, dass ich das nicht gerne mache, wie Teilzeichen anleiten. Aber es gibt keine. Das, was wir gerade gesagt haben, die brechen halt alle ab. Es gibt keine Auszubildenden mehr oder zu wenig, ne? Also deutlich zu wenig, dass ich, obwohl ich 10 PA-Tage im Monat habe, 50% Freistellung, ich bekomme keine Examensschüler mehr. Das ist total traurig. So, ja, jetzt brechen die ja aber ab. Ich habe aber das Gefühl, die gehen dann von der Station. Und dann hört man halt auch nichts mehr. Ne? Das ist irgendwie der Nachteil von, wir begleiten die nicht über 3 Jahre. Und deshalb finde ich manchmal ein bisschen schade. So, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, die aufzufangen. Ne? Aber selbst wenn auf der Station irgendwas passiert, klar kann man die in Gespräche nehmen, aber Das sind dann irgendwelche kurzen Gespräche, für die man sich die Zeit freischaufelt. Aber ich bin ja selber Sozialarbeiterin, habe ich ja vorhin erzählt. Mir ist bewusst, dass das deutlich, also dass das nicht ausreicht, ne? Hattest du mal irgendwelche schwierigen Situationen mit Auszubildenden auf Stationen, wo du sagst, da hätte ich gerne irgendwie noch, da wäre ich noch irgendwie näher reingegangen oder das tut mir leid, dass ich die gar nicht so auffangen konnte?
Ja, tatsächlich hatten wir so einen Fall, den hatte ich, den besagten Auszubildenden hatte ich schon auf der damaligen Station 43, das war auch eine neurologische Normalstation, hatte ich damals in seinem ersten Ausbildungsdrittel kennengelernt gehabt, wo sich halt auch schon ein paar Schwierigkeiten, was seine Mentalität, sagen wir es mal so, betrifft, aufgetan haben, wo ich dann da schon direkt ein klärendes Gespräch geführt habe, wo ich gesagt habe, hier, der und der Patient, der braucht kontinuierliche Beaufsichtigung. Warum bist du da nicht im Zimmer? Weil man mir gesagt hat, ja, der ist unbeaufsichtigt, weil Schüler XY war jetzt dafür zuständig. Und ich gehe dann daran an den Zimmer vorbei und keiner ist drin. Und die machen da drin Party, ne? Das geht natürlich nicht, ne? Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, alles klar, ich habe das angesprochen, der Schüler hat es angenommen, er hat daraus gelernt. So, 2 Jahre sind vergangen, Schüler XY kam wieder, ne? Und ja, es hat sich dann herausgestellt, dass sich da nichts getan hat. Und das ging dann tatsächlich dann so weit, dass dann mehrere Gespräche dann erfolgt sind, auch mit meiner Stationsleitung. Und auch als das nicht gefruchtet hat, haben wir auch noch die Bildungsakademie mit hinzugezogen. Und da war dann halt die Aussage, ja, uns ist das bewusst, uns ist das bekannt. Damals zu Beginn hatten wir eigentlich schon gesagt, dass er eigentlich für den Beruf charakterlich nicht geeignet war. Und dann kam das große Aber. Aber wir haben halt eine Quote genannt bekommen, die wir halt erfüllen müssen. Und es gab nicht be also genug Bewerber und dementsprechend wurde er genommen. Und ich meine, das kann es ja auch nicht sein, dass man dann einfach schon bei den Einstellungsgesprächen, wenn man schon erkennt, okay, die Person ist nicht geeignet, warum man dann sagt, okay, gut, wir nehmen ihn jetzt einfach, weil wir brauchen einfach die Leute. Ne? Also man braucht auch schon die richtigen Leute, die auch wirklich die Motivation haben, Verantwortung zu übernehmen, weil ganz anders als in anderen Berufsgruppen, wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit Leben. Und das kann im schlimmsten Fall halt halt auch ganz böse enden, ne? Wenn man jetzt bei VW eine Ausbildung anfängt, wenn man da irgendwie Mist baut, gut, ja, hast einen Materialschaden. Kostet Geld, ja, aber es kommt kein Mensch zu Schaden. Und hier ist es wirklich so, hier geht's um Leben.
Es gibt nicht nur zu wenig Auszubildende, sondern es gibt eben auch zu wenig Praxisanleitende, die Auszubildenden, die dann wirklich da sind, auch so ausbilden, dass sie dann eben keinen Menschen gefährden am
Ja,
Ende.
das stimmt.
Ja, ich hatte mich jetzt die letzten Tage mit Praxisanleitenden unterhalten, die zwar die Zusatzqualifikation haben, aber aktuell gar nicht mehr Praxisanleitung durchführen, ne? Also man muss ja einmal im Jahr 24 Stunden Pflichtfortbildung, ja, Praxisanleiterfortbildung machen, um das noch weitermachen zu dürfen. Wir machen das, deshalb sitzen wir heute hier. Aber es gibt einige, also die das eben nicht machen. Und dann meinte ich ja, warum macht ihr das denn nicht mehr? Und das sind eben genau die Gründe, die wir eben auch schon angesprochen haben, ne? Ich habe keinen Raum zur Verfügung, wo ich das machen kann. Ich habe nicht die Zeit. Ich muss teilweise ans Bett springen, obwohl ich Praxisanleitung habe. Das, was natürlich auch überhaupt nicht geht. Und es ist einfach auch zu wenig finanzieller Anreiz, ne? Mir
Richtig.
fehlt, also wir kriegen 70 € Zulage für eine Zusatzqualifikation. Also, was einfach ein Witz ist. Und uns fehlt ja die Nachtdienstzulage, ne? Also dadurch, dass ich 10 PA-Tage im Monat habe, die natürlich nicht in der Nacht stattfinden, fehlt mir dann am Ende irgendwie die Nachtdienstzulage, ne? Und so geht es halt einigen. Und in vielen Weiterbildungen bekommt man deutlich mehr Zulage. In anderen Krankenhäusern bekommt man eine Entgeltstufe, also wird man hochgestuft. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Und da überlegen natürlich viele, okay, dieser Stress, den das irgendwie auch macht, ne? Also wir sind ja Organisatoren ohne Ende. Will man das machen? Und da sagen eben viele, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Also es ist
Richtig.
mir zu blöd, ne? Und deshalb gibt es ganz viele inaktive PAs. Jetzt so ein bisschen die Frage, jetzt müssen wir mal so ein bisschen zum Schluss kommen, was so unsere Forderungen als Praxisanleitende beim Tarifvertrag Entlastung sind, ne? Weil wir fordern es ja nicht nur für uns selbst, sondern wir wollen ja auch wieder mehr Praxisanleiten an den Start bekommen. Und ich habe gerade gesagt, es gibt so viel Inaktive. Also wie kriegen wir die dazu, dass die wieder sagen, hey, ich habe voll Bock, Praxisanleitung zu machen? Genau, wir können ja mal so 2, 3 Forderungen nennen, die wir stellen. Genau, und zwar fordern wir auf jeden Fall eine Prämie, die uns den Ausgleich schafft für die Zulagen, die uns entfallen. Wir fordern außerdem eine Vor- und Nachbereitungszeit, die zusätzlich zur Praxisanleitung gezählt wird, also die uns entlohnt wird, sage ich mal. Und wir fordern definitiv einen festen Arbeitsplatz. Ja, und oder ein Tablet, dass wir im Notfall auch mobil arbeiten können. Und eine feste Zuordnung, ne? Also ich möchte mit meinen 50% Praxisanleitung eben auch nicht mehr als 4 Auszubildende, / Einzuarbeitende betreuen, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass das absolut nicht möglich ist.
Nee, ist, ne? Nicht.
Und man muss auch dazu sagen, dass ich habe mal zusammengerechnet, seit wir beide hier die Zusatzqualifikation gemacht haben, ich habe an die 400 Euro für eigenes Material und Fachliteratur ausgegeben. Also aus meinem privaten Vermögen, ja. Das ist halt auch nicht in Ordnung. Mhm. Ne? Also das geht überhaupt nicht. Genau, und deshalb sind das unsere Forderungen als Praxisanleitende. Und wir hoffen, dass wenn wir die durchsetzen können, dass wir wieder mehr Praxisanleitende an der medizinischen Hochschule haben. Ich habe vorhin mal überlegt, aus unserem Kurs, wir waren 11 Praxisanleitende für die Pflege, sind nur noch 5 Leute übrig. 5 Leute übrig, die Praxisanleitung machen.
Das sind nicht mehr viele.
Das sind nicht viele. Und ich weiß auch, dass die Praxisanleitungskurse nicht besetzt werden voll, ne? Ja. An dieser Stelle herzliche Grüße an Annika Giebers, die das ganz klasse macht. Also geht alle in die Praxisanleitungskurse. Ja, trotzdem scheint Praxisanleitung ja immer noch super zu sein.
Auf jeden Fall,
deshalb machen wir das. Vorstellen. Ja, ich auch definitiv nicht, möchte das auch gerne noch bis zu meiner Rente machen. Glaubst du, dass das, dass wenn wir unsere Forderungen durchsetzen, dass eine Art Kettenreaktion in Gang setzt?
Auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir es schaffen, die Forderung durchzusetzen, dann werden wir auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung auch anhand der Qualität der Ausbildung dann sehen. Ich hoffe auf eine Kettenreaktion, dass dann auch Praxisanleitende, die zurzeit inaktiv agieren, dann auch wieder aktiv in den Vordergrund treten und wir natürlich auch den Anreiz schaffen, auch weiter, dass sich dann, unsere Kollegen hoffentlich dann auch irgendwann dazu entscheiden, den Schritt zu wagen, den Praxisanleitungskurs zu machen. Und natürlich, dass wir damit erreichen, dass auch weniger Azubis dann die Ausbildung abbrechen.
Ja, und wir wünschen uns dann für die zukünftigen Praxisanleitenden natürlich herzliche Grüße an unsere Pflegedienstleitungen und Stationsleitungen an dieser Stelle. Also ich denke, unsere beiden unterstützen uns da schon sehr. Mhm. Und das wünschen wir uns natürlich auch für die zukünftigen Praxisanleitenden, dass die genauso einen guten Background haben wie wir beide auf der Station 32 und 35. Ja. Liebe Grüße.
Bis dann.
Schön, dass du da warst.
Kein Problem.
Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MHH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 bis 19:30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!